Deutschlandfunk, das war der Tag.
Sie tagen und tagen und tagen in Thüringen. Aber wie es weitergehen soll im Erfurter Parlament, darauf haben sich die demokratischen Parteien immer noch nicht einigen können. Auch Markus Söder kann da nicht weiterhelfen. Der bayerische Ministerpräsident heute Abend im ZDF.
Zu Thüringen fällt mir ehrlich gesagt gar nicht mehr viel ein. Weil so alles, was dort sinnvoll scheint, ist nicht möglich. Und alles, was möglich ist, erscheint wenig sinnvoll.
Tja, was soll man sagen? Gleich mehr aus Thüringen und aus Berlin, wo Markus Söder der Wahl der CDU-Spitze hilfreich zur Seite steht bei ihrer Suche nach einem Ausweg aus der Krise. In Berlin ist heute auch die Grundrente beschlossen worden. Dazu ein Interview mit dem FDP-Rentenexperten Johannes Vogel. Und wir sagen Ihnen, was hinter der Meldung steckt. Donald Trump habe WikiLeaks-Gründer Julian Assange einen Deal für seine Begnadigung angeboten. Das und mehr bis Mitternacht heute mit Christine Heuer im Studio. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Als Bodo Ramelow der CDU ihre eigene ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht als Interimsregierungschefin in Thüringen und rasche Neuwahlen vorschlug, da fanden viele das, je nach Perspektive, sehr geschickt oder ein bisschen durchtrieben. Die meisten gingen davon aus, da kommt die CDU nicht raus. Aber die Christdemokraten in Thüringen waren wieder für eine Überraschung gut. Sie lehnten dankend ab. Lieberknecht hätten sie genommen, schnelle Neuwahlen aber nicht. Heute hat die Kandidatin ihrerseits zurückgezogen und ihrer CDU eine Kooperation mit der Linken empfohlen. Henry Bernhard berichtet für uns aus Erfurt.
Also erstmal guten Morgen in Thüringen. Wieder ein neuer Tag in Absurdistan.
Sarkasmus hilft im Thüringer Landtag nicht nur den Journalisten, sondern auch den Politikern, mit der seit 2 Wochen andauernden Staatskrise umzugehen. Hier Susanne Hennig-Welso, die Fraktions- und Parteichefin der Linken, am Mittag, als klar war, dass die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, CDU, nicht mehr als Übergangsregierungschefin zur Verfügung stehen würde. Hennig-Welso sagte, was für Alternativen es aus Sicht von Rot-Rot-Grün noch gäbe, gemeinsam mit der CDU für stabile Verhältnisse und Regierbarkeit in Thüringen zu sorgen.
Aus unserer Sicht gibt es da genau 2 Möglichkeiten. Das eine ist, eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit Bodo Ramelow zu stützen. Die Variante, die uns lieber ist, ist natürlich schnelle Neuwahlen und endlich wieder stabile Mehrheiten in Thüringen zu schaffen. Und nochmal mein hoher Respekt vor Christine Lieberknecht und mein Bedauern auch, dass sie zurückgezogen hat.
Auch die Vertreter von SPD, Grünen und CDU bedauerten den Rückzug von Lieberknecht, äußerten aber auch Verständnis. Lieberknecht hatte aber ihren Christdemokraten noch mit auf den Weg gegeben, dass es keine Alternative zur Kooperation mit der Linkspartei gebe. Wer keine Neuwahlen will, muss Bodo Ramelow zu einer Mehrheit im Landtag verhelfen, sagte sie, wohl wissend, dass dies dem Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit den Linken widerspricht. Der Fraktions- und Parteichef der CDU, Mike Moring, kommentierte:
Der Beschluss war richtig, als er zum Bundesparteitag gefasst wurde. Er ist im Grunde genommen auch heute noch richtig. Aber er stößt auf eine Lebensrealität, die diesen Beschluss nicht praktisch umsetzen lässt. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man zutraut, dass in den Landesverbänden vor Ort, wo die Situation höchst unterschiedlich ist, man diesen Beschluss auch so auslegen und interpretieren kann politisch, dass man Handlungsfähigkeit hat und dass nicht ein Parteitagsbeschluss höher steht als das Wohl des Landes.
Moring selbst wurde heute das Misstrauensvotum in seiner Fraktion erspart, um die schwierigen Verhandlungen nicht auch noch durch offene Machtkämpfe zu belasten. Zu vorgezogenen Vorstandswahlen in der CDU-Fraktion im März will er dafür nicht mehr antreten. Dem Verhandlungsteam mit Rot-Rot-Grün gehört er von Anfang an nicht an. Eine kleine Gruppe von Linken, SPD, Grünen und CDU verhandelten am Abend 5 Stunden lang. Über die Unterstützung der CDU bei der Wahl Bodo Ramelows, über den Termin für Neuwahlen, über den zu verabschiedenden Haushalt für 2021. Steffen Dittes, Linksparteivize, berichtete:
Ausgehend für die Einigung wird sein, dass wir als Rot-Rot-Grün uns mit der CDU verständigen müssen, wie wir die nächsten Monate, Wochen, auch Jahre möglicherweise gestalten. Und je länger der Zeitraum ist bis zur Neuwahl, umso größer wird die Verbindlichkeit der zu treffenden Verabredung sein.
Die Kooperationswilligkeit der CDU nehme dabei mit jedem Tag, den Neuwahlen herausgeschoben würden, zu. Teilnehmer der Runde berichteten, dass die Christdemokraten bereit seien, sich eine möglichst lange Frist bis zu Neuwahlen durch politische Zugeständnisse zu erkaufen. Die Linken und die SPD präferierten nach wie vor Neuwahlen so schnell wie möglich nach einer Regierungsbildung. Die CDU erst nach 1 oder 2 Jahren. Am liebsten aber würde sie sogar ganz auf Neuwahlen verzichten. Mit den extrem schlechten Umfragewerten der CDU habe das aber gar nichts zu tun, sagte Mario Vogt, Fraktionsvize der CDU. Ob die CDU bereit wäre, Bodo Ramelow zu wählen, wollte er nicht kommentieren.
Wir haben heute über inhaltliche und Sachthemen gesprochen. Wir haben über Verfahrensabläufe gesprochen und natürlich auch darüber, wie wir es schaffen, Thüringen wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Und ich glaube, das war schon eine ganze Menge in 5 Stunden. Schönen Dank.
Am Donnerstag sind keine Verhandlungen geplant. Eine endgültige Einigung erhofft man sich am Freitag dieser Woche.
Henry Bernhard berichtete aus Erfurt. Das Desaster von Thüringen hat bekanntlich auch die CDU im Bund in die Krise gestürzt. Gesucht wird nach AKKs Rückzug ein neuer Parteichef mit der Option aufs Kanzleramt. Gestern hat überraschend der CDU-Außenpolitiker und einst von Angela Merkel geschasste Umweltminister Norbert Röttgen den Finger gehoben, um sich zu bewerben, ja, aber vielleicht noch mehr, um diesen Finger in die Wunde zu legen. Das ganze Verfahren mit Teambildung in Hinterzimmern missfällt Röttgen. Leichter hat er es seiner Partei damit nicht gemacht, eine friedliche Lösung zu finden. Stefan Detjen mit dem Berliner Lagebericht.
Norbert Röttgen hat seinen Kaffee im Adenauerhaus bekommen. Er lasse sich immer gerne dazu einladen, hatte er gestern bei seiner Bewerbung um den CDU-Vorsitz erklärt. Bevorzugt Espresso. Schon heute Morgen war es soweit.
Ein freundliches Gespräch, weil wir beide seit langem in freundlicher Verbindung stehen,
sagte Röttgen, als er das Büro der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer am Berliner Tiergarten um 9:15 verließ. Noch einmal habe er begründet, dass es ihm mit seiner Kandidatur um eine Politisierung des Prozesses in der CDU gehe, immer deutlicher wird, dass es im Wettstreit um die Parteiführung derzeit vor allem um Verfahrensfragen geht. Röttgen will die Basis einbinden und macht sich für eine Mitgliederbefragung stark. Genau dagegen hatten sich die Spitzen von CDU und auch CSU nach dem AKK-Rückzug ausgesprochen und angekündigt, die Personalie in Gesprächen mit den Kandidaten und den Parteiführungen zu klären.
Ja, das bleibt auch meine Kritik oder meine Meinung, dass diese Frage nicht im Hinterzimmer zu klären ist. Und ich glaube, dieser Wunsch in der Partei wird immer stärker und hörbarer werden,
sagt Norbert Röttgen. Auch Friedrich Merz setzt offenkundig darauf, sich durch seine Popularität an der Parteibasis für den Vorsitz ins Spiel zu bringen. Seine Äußerungen zu einer Mitgliederbefragung waren zuletzt widersprüchlich. Mal lehnte er sie ab, mal erklärte er sie für möglich. Vor 1,5 Jahren hatte sich die CDU für den offenen Schaulauf der Kandidaten für die Nachfolge Angela Merkels noch selbst gefeiert. Jetzt aber fürchten die Parteispitzen in Berlin und München gleichermaßen, dass eine neue Basisbeteiligung vor allem die Spaltung der CDU vertiefen könne. Der Mitgliederentscheid der SPD wird immer wieder als abschreckendes Beispiel genannt. Herbert Reul, nordrhein-westfälischer Innenminister und Vertrauter von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, weist die Kritik an sogenannten Hinterzimmerentscheidungen im Deutschlandfunk zurück.
Diejenigen, die Führungskräfte sind, müssen miteinander reden. Das wird dann in der Öffentlichkeit immer als Hinterzimmer desavouiert. Ich halte das für nicht hilfreich, damit so umzugehen, sondern wenn man nicht miteinander redet und überlegt, wie man einen klugen Weg findet, wird man sich öffentlich zerstreiten. Das haben wir selber vorexerziert in der letzten Zeit. Das hat die SPD über Jahre gemacht. Der Erfolg liegt auf der Hand. Ich empfehle uns einen anderen Weg.
Auch die CSU sieht ihre Rolle dieser Tage darin, eine drohende Chaotisierung des Machtkampfes in der CDU durch Führungskraft aus München zu verhindern.
Wir sollten uns auch relativ bald zu treffen zu einer CDU-CSU-Präsidiumssitzung. Ich glaube, das wäre ein Angebot,
empfiehlt CSU-Chef Markus Söder.
Denn wir müssen jenseits der Personalfrage auch nochmal dringend darüber reden, wie die Strategiefragen zu diskutieren sind. Also wo glauben wir, die Mehrheiten der Zukunft und die Programme der Zukunft zu sehen?
In der CSU besteht die Sorge, dass sich die große Schwesterpartei auf das politische Experiment einlassen könnte, das man in Bayern bis kurz vor der Landtagswahl im Oktober 2018 verfolgt hatte, nämlich durch einen dezidierten Rechtsruck verlorene Wähler der AfD zurückzugewinnen. Das gilt in Bayern heute als gescheitert. Stattdessen bemüht sich die CSU unter Söders Führung vor allem darum, die Abdrift von Wählern zu den Grünen zu stoppen. Diese Lehre aus der eigenen Geschichte soll nun auch der CDU vermittelt werden. Namen werden dabei nicht genannt. Zwischen den Zeilen aber ist hörbar, dass sich die Sorgen der CSU vor allem auf einen Kursschwenk der Schwesterpartei unter einem möglichen Vorsitzenden Friedrich Merz beziehen.
Stefan Detjen aus Berlin. Es war ein mitunter quälendes Ringen. Viele Monate lang haben SPD und CDU/CSU sich über die Grundrente behakt. Für wen soll es sie geben? Müssen die Betroffenen sie beantragen oder wird sie automatisch gewährt? Und wie soll das ganze Projekt eigentlich bezahlt werden? Nicht alle dieser Fragen sind schon ganz geklärt, vor allem die Finanzierung noch nicht. Aber im Großen und Ganzen hat die Koalition sich geeinigt und die Grundrente heute beschlossen und sich damit viel Kritik von Opposition und Verbänden eingehandelt. Volker Findhammer berichtet aus Berlin.
Es mag am nahenden Straßenkarneval liegen, denn was man da heute Morgen nach dem Kabinettsbeschluss zur Grundrente erleben konnte, das war das Dreigestirn der Einigkeit. Sozialminister Hubertus Heil, Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer traten gemeinsam vor die Presse. Dass Hubertus Heil lange für den Kompromiss gestritten hatte, war nicht zu überhören. Doch heute war er nur Teil eines Dreiklangs.
Ja, endlich,
betonte Innenminister Horst Seehofer. Nach langjähriger Diskussion habe man jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man bei der Grundrente zu einer Lösung komme.
Ich bin immer für diese Lösung eingetreten und habe auch dafür gesorgt, noch in anderer Funktion, dass dieses Ziel der Koalition, eine Grundrente einzuführen, die auch zielgenau ist, nämlich Einkommen berücksichtigt, im Koalitionsvertrag gelandet ist.
So der CSU-Minister. Nicht weniger deutlich wurde Gesundheitsminister Jens Spahn, der ja noch bis vor 2 Wochen mit Sozialminister Hubertus Heil um die Details der Verständigung gerungen hatte, weil die Union ein starkes Interesse an der Begrenzung der Kosten und einer zielgenauen Ausgestaltung der Grundrente hatte, die sich vor allem an der Bedürftigkeit der Betroffenen orientieren und nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden sollte.
Mit der Grundrente honorieren wir die Leistung von Menschen, die in ihrem Leben lang und viel gearbeitet haben und trotzdem zu oft kaum über die Runden kommen. Und wir haben sie im Übrigen auch, und das nicht zum ersten Mal in diesem Koalitionsvertrag, versprochen. Und das lösen wir jetzt ein. Und beides ist wichtig, um Vertrauen zu erhalten und zurückzugewinnen.
Und genau das war auch die Kernbotschaft des heutigen Auftritts. Es ging den 3 Koalitionspartnern in erster Linie darum, deutlich zu machen, dass diese Koalition zu ihren Versprechen steht und diese auch umsetzt, selbst wenn am Ende noch weitere Detailfragen offen sind, die jetzt im weiteren parlamentarischen Verfahren gelöst werden sollen. Das betonte für die CDU auch Gesundheitsminister Jens Spahn.
Von Angela Merkel, Armin Laschet über Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer bis Ralf Brinkhaus und Friedrich Merz gibt es Unterstützung für diesen Kompromiss.
Sozialminister Hubertus Heil hat derweil wenig Zweifel am geplanten Start der Grundrente zum 01.01.2021 gelassen, selbst wenn es da noch einige Hürden wie etwa den notwendigen Datenabgleich zwischen der Rentenversicherung und den Finanzbehörden gibt. Und auch bei der Finanzierung sieht Heil keine Probleme, obwohl das Geld zuerst einmal über einen höheren allgemeinen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung kommen soll, solange bis die geplante Finanztransaktionssteuer als wesentliches Finanzierungsinstrument auch tatsächlich umgesetzt ist.
Der Finanzminister arbeitet daran und hat mir versichert, dass er da auf gutem Weg ist, das hinzubekommen. Insofern gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir das hinkriegen können. Und insofern auch keine Überlegung über einen Plan B. Wichtig ist für mich als Sozialminister, dass wir es, wie gesagt, ordnungspolitisch vernünftig aus Steuern finanzieren.
Die Oppositionsparteien zweifeln dagegen erheblich. Aus dem wichtigsten sozialpolitischen Projekt der Großen Koalition sei ein bürokratisches und stumpfes Schwert im Kampf gegen Armutsrenten geworden, klagt Matthias Birkwald, der rentenpolitische Sprecher der Linken. Matthias Kurt von den Grünen erklärte, nach monatelangem Ringen handele die Koalition nun nach dem Motto »Hauptsache ein Kabinettsbeschluss, um die Probleme kümmern wir uns später«. Und das Risiko, dass am Ende doch wieder die Beitragszahler zur Kasse gebeten werden, sei noch nicht ausgeräumt. Und Ulrike Schilke-Ziesing von der AfD spricht von einem Prestigeprojekt für die SPD, das aber die tatsächlichen Probleme der bedürftigen Rentner in Deutschland nicht löse.
Volker Findhammer berichtete aus Berlin und wir möchten das Thema vertiefen mit Johannes Vogel. Er ist Rentenexperte bei der FDP. Guten Abend, Herr Vogel.
Guten Abend, Frau Heyer.
Viele Minirentner bekommen bald mehr Geld. Was haben Sie dagegen?
Dagegen habe ich natürlich nichts, weil ich das Ziel auch, dass wir uns endlich zielgenau um die Verhinderung von Altersarmut kümmern, von Anfang an begrüßt habe. Mein Kritikpunkt ist, dass das Modell, was jetzt kommt, auch wenn monatelang darüber gestritten wurde, leider nicht sehr überzeugend ist. Weil erstens, es gibt ganz viele Probleme im Detail, neue Ungerechtigkeiten werden aufgeworfen, die Finanzierung ist bis heute unklar. Vor allem aber geht es am Kern des Problems vorbei, weil alle leer ausgehen, die weniger als 33 Versicherungsjahre in der Rente haben. Wir wissen allerdings aus Statistiken, dass die Mehrzahl derjenigen, denen man ursprünglich helfen wollte, auf die trifft genau das zu. Das heißt, ich glaube, es ist leider ein schlechtes Modell für eine eigentlich sehr wichtige Frage.
Also Sie finden, zu wenige Rentner bekommen bald mehr Geld?
Ich finde das Modell nicht überzeugend. Hubertus Heil hat sich da auf einen systematischen Weg gemacht im letzten Februar 2019 und die Koalition hat dann über Details gestritten, sich aber immer mehr in dieser Sackgasse verrannt. Und ich glaube, wenn das Ziel sein soll, dass diejenigen, die gearbeitet und in die Rente eingezahlt haben, egal wie ihr Leben verläuft, im Alter sicher mehr haben als die Grundsicherung, dann gäbe es bessere Modelle und entsprechende Gegenvorschläge, konkret heißt es bei uns Basisrente, haben wir auch von Anfang an im Prozess gemacht.
Basisrente hätten Sie durchsetzen können, Herr Vogel, wenn die FDP sich zum Regieren hätte entscheiden können?
Ja, die Frage höre ich nicht zum ersten Mal und das ist auch legitim, dass Sie sie stellen, aber leider ist es nicht zutreffend, weil wir zum Beispiel über diese Frage zielgenaues Vorgehen gegen Altersarmut ja in den Jamaika-Verhandlungen gesprochen haben und die Grünen zum Beispiel genau zu einem solchen Modell nicht bereit waren. Also so einfach ist es leider nicht und es ist legitim, dass ich das gefragt werde, aber es kann keine Entschuldigung sein für die Koalition, die jetzt in Verantwortung ist, nicht das bestmögliche Modell auf den Weg zu bringen.
Ja, aber die Koalition hat möglicherweise genau das Problem, dass die FDP auch in den Koalitionsverhandlungen hatte, die dann gescheitert sind. Es ist nicht so einfach. Sie sprechen von einer Sackgasse. In der Politik heißt das Kompromiss und der muss gefunden werden.
Ja, Kompromisse sind natürlich immer notwendig, darum geht's ja nicht. Aber trotzdem muss man sich ja nicht systematisch bei der Herangehensweise sozusagen auf einen falschen Weg machen. Wenn es zielgenau gegen Altersarmut geht, um die Verhinderung von Altersarmut gehen soll, dann kann es doch nicht überzeugend sein, ein Modell anzugehen, bei dem wir wissen, dass es an den allermeisten, um die es eigentlich gehen sollte, vorbeigeht, erstens. Und das zweitens auch noch ganz viele Probleme im Detail kreiert. Zum Beispiel, dass verheiratete und unverheiratete Paare, bei denen finanziell alles gleich ist, sonst unterschiedlich behandelt werden. Die einen kriegen Grundrente, die anderen nicht. Das halte ich nicht für fair. Und das Mindeste, was ich erwarten würde, ist, dass die Koalition in der Lage ist, auch eine solide Finanzierung darzustellen. Aber hier hören wir das Hoffen auf eine Steuer, die es nicht gibt. Also insgesamt
noch nicht gibt. Die Finanztransaktionssteuer gibt es noch nicht.
Ja, aber jetzt kommt es ja ins Gesetz. Und es war ja angekündigt, dass die Gegenfinanzierung kommt. Also da müssen Sie auch aushalten, dass es meine Aufgabe als Opposition ist, von der Regierung solides Regieren einzufordern. Das sehe ich hier nicht.
Nun mangelt es ja im Moment jedenfalls überhaupt nicht an Steuergeld. Die Regierung weiß ja überhaupt nicht, wohin mit der vielen Kohle.
Ja, dann könnte sie ja im Haushalt eine Gegenfinanzierung abbilden. Die findet sich aber in der mittelfristigen Finanzplanung von Finanzminister Scholz nicht.
Gut, dann haben wir über die Finanzierung gesprochen. Ihnen ist das alles zu sehr Gießkanne. Sie finden, manche sind oder zu viele werden ausgeschlossen, haben Sie gerade gesagt. Immerhin aber ist es jetzt eine Grundrente für Rentner ab 33 Beitragsjahren. Das ist doch sehr gezielte Hilfe für Bürger, die sehr lange eingezahlt haben.
Ja, aber wir müssen uns ja schon die Frage stellen, worum geht es? Es ging darum, dass wir denjenigen helfen wollen, die gearbeitet und die Rente eingezahlt haben und im Alter auf Grundsicherung angewiesen sind.
Genau.
Bei denjenigen, die 33 bis 35 Beitragsjahre und mehr haben, sind das nur 1% der Betroffenen. Gleichzeitig haben wir sehr viele, die zum Beispiel 25, 20 Jahre eingezahlt haben und jetzt gar nicht profitieren von dem Modell. Und da finde ich, wenn man das einfach mal vergleicht mit dem ursprünglich angepeilten Zweck und der Grundlage der ganzen Debatte, dass das einfach nicht das beste Instrument ist. Und die Kritik wird die Regierung sich gefallen lassen müssen. Ich finde gut, dass überhaupt was passiert. Mhm. Ich glaube auch, dass wir hier über ein wichtiges und richtiges Thema reden, anders als andere rentenpolitische Vorhaben, die wir diese Legislaturperiode erlebt haben. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Aber es müsste schon Anspruch sein, finde ich, ein Modell auf den Weg zu bringen, was auch den meisten Betroffenen dann hilft.
Wäre das eigentlich sehr viel teurer? Denn wenn Sie von diesem Konzept sprechen, dann meinen Sie ja Ihr Modell der Basisrente. Wäre das nicht sehr viel teurer als das, was die Koalition jetzt im ersten Schritt wenigstens vorgelegt hat?
Nein, nach unseren Kalkulationen nicht, weil wir auf der anderen Seite auch darauf schauen, ob im Alter wenig Geld da ist, also eine sogenannte Vermögensprüfung vornehmen. die hier außen vor bleibt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Stück weit im Prinzip, wo wir sagen, das ist zu viel Gießkanne. Auf der anderen Seite bleibt ein ganz großer Teil an Betroffenen außen vor. Und die Addition aus beidem überzeugt mich dann systematisch eben nicht. Ich glaube, das ginge besser.
Über die Bedürftigkeitsprüfung haben sich Union und SPD ja ganz lange gestritten. Jetzt gibt es stattdessen eine Einkommensprüfung. Herr Vogel, da ist doch aber eben eigentlich das Wesentliche mit drin, außer vielleicht der selbstgenutzten Immobilie. Das ist doch ein guter Kompromiss.
Ja, das Problem ist, weil man sich eben darauf versteift hatte, die Durchführung durch die deutsche Rentenversicherung vorzunehmen. Dadurch entstanden genau diese Probleme. Viele Daten haben sie nicht und dadurch entstehen neue Ungerechtigkeiten. Ich habe es eben schon angedeutet. Konkret ist zum Beispiel so, dass bei finanziell völlig identischen Verhältnissen wir die Situation haben, dass ein Ehepaar keine Grundrente bekommt, ein identisch finanziell dastehendes, nicht verheiratetes Paar aber die Grundrente bekommt. Und da werden neue Ungerechtigkeiten aufgemacht. Und mein Punkt ist, ich bin wirklich froh, dass überhaupt bei dem wichtigen Thema was passiert. Aber ich glaube, es ist eben an ganz vielen Ecken und Enden nicht das beste Modell. Und das wäre der Anspruch gewesen.
Ich nehme mal an, Sie werden im Bundestag nicht für dieses Modell stimmen. Was hören Sie denn von Ihren Unionskollegen im Parlament? Ist deren Zustimmung, geschlossene Zustimmung, schon sicher?
Ich habe heute direkt Fragen zur Finanzierung auch seitens der Union gehört und da muss sich die Koalition natürlich verhalten und entscheiden. Es ist noch völlig unklar, wie es gehen soll. Die deutsche Rentenversicherung, also die zuständige Behörde, sagt, sie kriegt das gar nicht hin technisch zur Einführungszeitraum. Ich hoffe, das wird sich noch im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens im Bundestag dann klären und dann werden wir mehr wissen.
Der FDP-Rentenexperte Johannes Vogel, und im Hintergrund haben Sie es gehört, wir haben ihn am Flughafen in Köln heute vor der Sendung erreicht und da wurde dann gerade auch sein Flug aufgerufen. Was manche Menschen anderen am liebsten an den Hals wünschen, das möchte man lieber gar nicht so genau wissen. Aber in den sogenannten sozialen Medien kann nun mal jeder veröffentlichen, was er will. Von Mord- und Vergewaltigungsgelüsten über rassistische und antisemitische Hetze bis hin zu ganz konkreten Angriffsdrohungen. Das und mehr kursiert juristisch in Deutschland unter dem Begriff Hasskriminalität. Bloß wird die nicht konsequent geahndet. Bisher müssen die Netzwerke wirklich bedrohliche Hasspostings nur löschen, auf die sie aufmerksam wurden. Künftig müssen sie dem Bundeskriminalamt melden. So hat es heute die Bundesregierung beschlossen und sieht sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, den Datenschutz zu gefährden. Johannes Kuhn aus Berlin.
Justizministerin Christine Lambrecht über das Gesetzespaket, das heute im Kabinett verabschiedet wurde.
Die Meinungsfreiheit ist ein ganz hohes Gut in diesem Land, aber da, wo Strafrecht beginnt, da ist eben auch Schluss.
Künftig müssen die Plattformen Neonazi-Propaganda, Terrorpläne, Volksverhetzung oder Morddrohungen an eine neue BKA-Meldestelle weiterleiten und das inklusive der zugehörigen IP-Adresse des Computers. Das BKA prüft dies dann und übergibt die Fälle an die Staatsanwaltschaften. Beleidigungen dagegen bleiben ein Anzeigedelikt. Die Bundesregierung rechnet jährlich mit etwa 150.000 neuen Ermittlungsverfahren. Der Richterbund warnt bereits davor, dass dies die Justiz überfordern könnte. Ein weiterer Kritikpunkt: Plattformen treffen nun quasi erstinstanzlich eine Rechtseinschätzung, was unter Volksverhetzung oder Morddrohung fällt. Der FDP-Innenpolitiker Stefan Thome hält es für falsch, diese Aufgabe zu übertragen.
Es sollte auf jeden Fall bei den Behörden bleiben. Es ist falsch, private Anbieter, oft auch ausländische Anbieter, die das deutsche Recht gar nicht gut beurteilen können, zu Hilfs-Sheriffs zu machen. Das ist eine klassische Aufgabe des Staates, Straftaten zu verfolgen. Das sollte beim Staat bleiben.
Um für Abschreckung zu sorgen, soll auch das Strafrecht verschärft werden. Gerade der öffentliche Charakter von Äußerungen im Netz wirkt nun strafverschärfend. Bei schweren Beleidigungen oder Androhungen von Verbrechen verdoppelt sich der mögliche Strafrahmen auf eine Freiheitsstrafe von je bis zu 2 Jahren. Wer Frauen öffentlich mit sexueller Gewalt droht, muss sogar mit bis zu 3 Jahren rechnen. Justizministerin Christine Lambrecht.
Gerade die Androhung von sexuellen Übergriffen ist eine ganz perfide Art, Frauen zu bedrohen. Das ist eine immer zunehmendere Form, um gegen Frauen vorzugehen, diese mundtot machen zu wollen, dadurch, dass ich ihnen die schlimmsten, widerlichsten Gräueltaten androhe.
In einem anderen Punkt ruderte das Justizministerium nach öffentlicher Kritik zurück. Zunächst hatte es eine Herausgabe von Passwörtern an Ermittler selbst bei Ordnungswidrigkeiten vorgesehen. Diese ist nun auf schwere Straftaten beschränkt und steht unter Richtervorbehalt. Die Anbieter dürfen auch weiterhin Passwörter verschlüsselt speichern, wie es die Datenschutzgrundverordnung auch vorsieht. Die Vorbehalte seien richtig, so der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz. Allerdings stellten sich bei der Passwortherausgabe Grundsatzfragen.
Ich glaube, da liegen ganz relevante, auch rechtliche, verfassungsrechtliche Fragen. Deswegen sind die Hürden, die jetzt geschaffen wurden, die sind sicherlich richtig. Trotzdem liegt dahinter ein grundsätzlicheres Problem, nämlich wie tief darf der Staat eindringen in die Privatsphäre von Verdächtigen.
Alexander Rabe vom Verband der Internetwirtschaft ECO sieht die Bundesregierung dagegen insgesamt auf einem falschen Weg. Das schlechte Netzwerkdurchsetzungsgesetz sei nun schärfer, nicht besser geworden.
Was wir hier machen, ist aufgrund von politischen Symbolpolitikakten offensichtlich hier eine Verschärfung, die auf bürgerliche, freiheitliche Rechte zielt und diese stark gefährden.
Der Bericht von Johannes Kuhn und um 23.35 Uhr machen wir weiter mit aktuellen Kurzberichten. US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge WikiLeaks-Gründer Julian Assange einen Deal für seine Begnadigung angeboten. Jan Böscher.
Der mögliche Deal dreht sich um die Rolle von Assange und WikiLeaks im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf. WikiLeaks hatte interne Dokumente veröffentlicht, die von Servern der Demokratischen Partei gestohlen worden waren. Sicherheitsexperten und US-Geheimdienste gehen davon aus, dass die russische Regierung hinter dem Datenklau steht. Assange-Anwalt sagte jetzt vor Gericht in London, es gebe ein Angebot von US-Präsident Trump. Assange werde begnadigt, wenn er beweisen könne, dass die Daten nicht von Russland gestohlen worden seien. Vermittler des Deals sei der frühere republikanische Abgeordnete Dana Rohrabacher. Trumps Sprecherin wies die Berichte zurück als eine komplette Erfindung und totale Lüge. Der Präsident kenne Rohrabacher kaum, er habe mit ihm nie über das Thema gesprochen. Allerdings, ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee nicht. Medienberichte aus dem Jahr 2017 schildern, dass Rohrabacher sich damals mit Assange in London getroffen hatte. Dabei habe Assange Beweise vorgelegt, dass die Daten nicht von Russland gestohlen worden seien. Nach dem Treffen rief Rohrabacher offenbar im Weißen Haus an, um den entsprechenden Deal vorzuschlagen. Beweise gegen Begnadigung durch Trump. Den Berichten zufolge wies der damalige Stabschef John Kelly die Idee aber zurück und verhinderte, dass Rohrabacher darüber direkt mit Trump sprechen konnte. Der Abgeordnete zeigte später Verständnis, dass er dem Präsidenten den Vorschlag nicht machen konnte, wegen der Untersuchungen von Sondermittler Mueller gegen Trumps Wahlkampfteam. Rohrabachers Amtszeit im Repräsentantenhaus endete Anfang vergangenen Jahres. Er galt als der Putin-freundlichste Abgeordnete mit besten Kontakten nach Russland. Die US-Regierung hat beantragt, dass Assange in die USA ausgeliefert wird. Hier ist er wegen Geheimnisverrat angeklagt worden. Es geht dabei um hunderttausende Militärunterlagen aus den Kriegen in Afghanistan und Irak, die bei WikiLeaks veröffentlicht worden waren.
In der Türkei wird nach dem überraschenden Freispruch für 9 Angeklagte nun gegen die Richter im Gezi-Park-Prozess ermittelt. Christian Buttgereit.
Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, hat der Rat der Richter und Staatsanwälte Ermittlungen gegen den vorsitzenden Richter und die beiden Beisitzer eingeleitet. Sie hatten gestern den Unternehmer und Kulturförderer Osman Kavala und 8 weitere Angeklagte vom Vorwurf des Umsturzversuches im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen. Das Gericht ordnete zudem Kavalas Freilassung nach mehr als 2 Jahren Untersuchungshaft an. Kavala wurde aber sofort nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder festgenommen und auf die Polizeidirektion in Istanbul gebracht. Nun wird gegen ihn wegen des Putschversuchs im Juli 2016 ermittelt. Staatspräsident Erdogan stellt in einer Rede heute die Gezi-Park-Proteste auf eine Stufe mit Terroranschlägen und dem versuchten Militärputsch 2016. Der Rat der Richter und Staatsanwälte war früher ein unabhängiges Organ der Selbstverwaltung innerhalb der Justiz. Seit der jüngsten Verfassungsreform wird seine Zusammensetzung aber von regierungstreuen Juristen dominiert.
Der UN-Sicherheitskoordinator schlägt Alarm wegen einer neuen Flüchtlingskrise in Syrien. Antje Passenheim.
Der Horror hat sich vervielfacht, mahnte der Nothilfekoordinator vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Mark Lowcock berichtete von Familien, die versuchen, dem so wörtlich unerbittlichen Bombardement aus der Luft und vom Boden aus zu entkommen. Fast alle Angriffe gingen auf Landstriche nieder, die nicht unter Kontrolle der Regierungstruppen seien. Im Bombenhagel seien allein in der ersten Monatshälfte rund 100 Zivilisten gestorben, unter ihnen 35 Kinder. Lowcock erklärte, der Respekt für das Leben von Unbeteiligten werde eklatant missachtet. Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen forderte, die UN müssten sich stärker beteiligen. Generalsekretär Guterres müsse Verantwortung übernehmen. Die syrische Regierung, Russland und andere Verbündete wollten demonstrieren, dass es eine militärische Lösung in dem Konflikt gebe. Heusgen warnte: Das muss gestoppt werden, wenn wir nicht die größte humanitäre Horrorgeschichte des 21. Jahrhunderts wollen.
Im Vorwahlkampf der US-Demokraten liegt Bernie Sanders vorn. Konkurrenz könnte ihm nun in Michael Bloomberg erwachsen. Claudia Sarre.
Nach einer neuen landesweiten Umfrage der Washington Post und ABC News führt der linke Senator Sanders das Bewerberfeld der Demokraten mit deutlichem Vorsprung an. Auf die Frage, wen würden Sie bei den Vorwahlen in Ihrem Bundesstaat wählen, antworteten 32% der demokratischen Wähler Bernie Sanders. Danach folgten weit abgeschlagen der ehemalige Vizepräsident Joe Biden mit 16% und der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg mit 14%. Andere Umfragen hatten Bloomberg gestern auf Platz 2 gesehen. Der Milliardär wird heute zum ersten Mal zusammen mit den anderen demokratischen Präsidentschaftskandidaten an einer Fernsehdebatte in Las Vegas, Nevada, teilnehmen. Dort werden am kommenden Samstag Vorwahlen abgehalten. Zuvor war Bloomberg von seinen parteiinternen Konkurrenten unter anderem dafür kritisiert worden, er würde sich vor kritischen Fragen drücken. Der 78-Jährige ist erst viel später ins Rennen um die Kandidatur eingestiegen und lässt daher die ersten 4 Vorwahlen aus. Eine Sprecherin seines Wahlkampfteams teilte mit, falls Bloomberg Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte, würde er seine nach ihm benannte Finanznachrichtenagentur verkaufen.
Airbus will 2300 Stellen in der Rüstungssparte streichen. Stefan Liener.
Dass es in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte Defense and Space bei Airbus nicht rund läuft, ist schon eine Weile bekannt. Kurz vor dem Jahreswechsel war nach außen gedrungen, dass der Konzern dort ein Sparpaket plant. Spartenchef Dirk Hoke schrieb damals in einem Rundbrief an die Mitarbeiter, die kurzfristige Perspektive sei so kritisch wie noch nie, man müsse robuste Maßnahmen ergreifen. Jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch. Besonders stark betroffen von den Sparplänen ist Deutschland. Alleine an den bayerischen Standorten Manching und Taufkirchen-Ottobrunn beschäftigt die Sparte mehr als 11.000 Mitarbeiter. Dazu kommen größere Aktivitäten in Baden-Württemberg und Bremen. Das Raumfahrt- und Rüstungsgeschäft von Airbus steht gleich vor mehreren Herausforderungen. So sind in den kommenden Jahren weniger Starts der neuen Ariane 6 geplant als ursprünglich kalkuliert. Und in der vor allem in Bayern verankerten Rüstungssparte fühlt man sich von der Bundesregierung im Stich gelassen. Diese lässt sich seit Jahren Zeit mit der Bestellung eines Nachfolgers für den Kampfjet Tornado. Inzwischen steht im Raum, statt Eurofightern aus Manching sogar US-Kampfjets zu kaufen, was zuletzt auch Betriebsräte und Gewerkschafter auf die Barrikaden trieb.
An der Wall Street hat der Dow Jones um 0,4% auf 29.348 Punkte zugelegt. Der Nasdaq rückte 0,9% auf 9.817 Punkte vor. Die deutschen Börsendaten hat jetzt Volker Hirt für Sie.
Das Coronavirus ist alles andere als besiegt, aber die Zahl der Neuinfektionen verlangsamt sich. Dieser kleine Hoffnungsschimmer reicht den Anlegern. Schon bald werde man wie beim Erreger SARS nur noch von der Vergangenheit sprechen. Wie auch immer, 13.780 Punkte am Ende des Parketthandels, ein Allzeithoch. Die deutsche Leitbörse hatte einen Leitwolf mit der seltenen Farbe Magenta. Die T-Aktie machte den größten Sprung. Um über 4% zog das Papier an und stand damit ganz oben auf der Liste der Gewinner des Tages. 80 Milliarden Euro Umsatz, Konzernrekord und auch der Gewinn von 4 Milliarden fiel höher aus als erwartet. Kleiner Wermutstropfen, die Dividende wird gekürzt. Statt 70 wird es nur noch 60 Cent pro Aktie geben. Die Anleger sehen es gelassen, denn die Begründung klingt logisch. Denn für die Übernahme des US-Konkurrenten Sprint und die strategische Ausrichtung, um bei der Vermarktung des neuen 5G-Netzes ganz vorne mitzumischen, brauche es mehr Liquidität. Die Aktie der Deutschen Telekom hat seit Jahresbeginn um rund 14% zugelegt. Eine noch rasantere Entwicklung hatte kürzlich noch die Aktie der Deutschen Bank genommen. Da gab es heute einen Rückschritt, minus 0,7%, der Wert notiert wieder unter 10 Euro. Der Grund liegt beim größten Verlierer an der Londoner Börse, HSBC. Die britische Bank erwartet wegen des Coronavirus hohe Rückstellungen und hat angekündigt, 35.000 Stellen zu streichen. Nicht alle vertrauen in diesen Tagen dem Aktienmarkt. Gold ist nach wie vor gefragt. Parallel zum DAX-Hoch markierte auch die Feinunze einen neuen Bestwert, 1.490 Euro.
Volker Hirt von der Frankfurter Börse. Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft. KI ist im Spiel, wenn wir über selbstfahrende Autos sprechen oder über die Medizin der Zukunft. Und das ist nur der Anfang. Aber KI ist auch gefährlich. Sie stützt sich auf die Auswertung riesiger Datenmengen und auf maschinelles Lernen. Die Computer werden also selbstständig. Die Europäische Kommission nimmt sich jetzt vor, die EU zu einem weltweit führenden Standort für künstliche Intelligenz zu machen und die Bürger gleichzeitig aber vor ihren Risiken zu schützen. Paul Vorreiter über Brüssels neue Digitalstrategie.
Big Data. Data, data and again data.
Große Daten. Daten, Daten, Daten. Das klingt nach Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Und wie beides die EU in Zukunft gestalten möchte, das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Mittag in Brüssel vorgestellt.
We want the digital transformation to power our economy and we want to find European solutions. In the digital age.
Wir wollen, dass die digitale Transformation unsere Wirtschaft voranbringt und wir wollen europäische Antworten auf das digitale Zeitalter finden, sagte Ursula von der Leyen. Europäische Antworten, das bedeutet Innovationskraft und hohe Datenschutzstandards miteinander zu verbinden. Das soll das europäische Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmal werden. Doch noch hinkt Europa im digitalen Wettbewerb hinterher. Deshalb will die EU-Kommission dafür sorgen, dass europäische Unternehmen, Behörden und Forschung auf einen gemeinsamen Schatz von Industrie- und Geschäftsdaten zugreifen können, damit sie so bessere Produkte herstellen, effizienter arbeiten oder neue datenbasierte Geschäftsmodelle entwickeln. Die Förderung von europäischen Cloud-Systemen soll die Wirtschaft auch von den großen IT-Firmen aus den USA oder China unabhängiger machen.
In these data we collect that are out there lies an enormous amount of precious ideas, untapped potential we have to unleash.
In den Daten, die gesammelt werden, liege ein großer Ideenschatz, ein Potenzial, das freigesetzt werden müsse, sagte Ursula von der Leyen. Eine wichtige Rolle dabei spielt auch künstliche Intelligenz, also selbstlernende, sich weiterentwickelnde Technologie. Mit 20 Milliarden Euro im Jahr will die EU-Kommission die künstliche Intelligenz in der Europäischen Union fördern. Im Weißbuch der Kommission unterscheidet die Behörde zwischen risikobehafteter KI und solcher, die weniger riskant ist. Risikoarme darf schnell an den Start gehen. Riskante künstliche Intelligenz, die in den Bereichen Gesundheit, Polizei oder Verkehr verwendet wird oder folgenreiche Entscheidungen fällt, wie zum Beispiel bei der Personalauswahl, soll staatlich kontrolliert werden. Nationale Behörden müssen diese Technologie prüfen und zulassen, so wie sie es schon bei Kosmetika, Autos und Spielzeug tun. In der Zukunftsvision der Kommission wird künstliche Intelligenz auch dazu beitragen, die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen, durch die Nutzung umweltschonender Anwendungen. Ebenso soll sie helfen, Patienten in der EU eine bessere medizinische Versorgung zu gewährleisten durch die Auswertung von Gesundheitsdaten. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau begrüßt es, dass die EU-Kommission ein KI-Gesetz auf kritische Anwendungen begrenzen wolle. Es mache einen Unterschied, ob KI Gesichter erkenne oder Bauteile, teilte der Verband mit. Der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken hält es für notwendig, dass künstlicher Intelligenz in kritischen Bereichen Grenzen gesetzt werden sollen.
Wichtig bei der Frage der künstlichen Intelligenz ist, dass wir sie so gestalten, dass unsere Solidargemeinschaft erhalten bleibt. Das bedeutet für mich, dass künstliche Algorithmen nicht diskriminieren dürfen und dass sie überwacht werden müssen, wenn sie in hohen Risikobereichen eingesetzt werden.
Ebenso betonen auch die Grünen im Europaparlament, dass künstliche Intelligenz einzelne gesellschaftliche Gruppen nicht benachteiligen dürfe. Die Ideen der Kommission zum Umgang mit europäischen Industriedaten hält der FDP-Abgeordnete Moritz Körner für grundsätzlich begrüßenswert.
Bisher ging es vor allem um unsere persönlichen Daten auf großen amerikanischen Plattformen. In Zukunft, im 5G-Zeitalter, wird es aber um Daten in der Industrieproduktion gehen. Wir müssen jetzt sicherstellen, und dafür macht die Kommission die richtigen Schritte, dass diese Daten nicht an große amerikanische Plattformen oder Chinesen fließen, sondern direkt in Europa genutzt werden.
Wie viel sich von der Digitalstrategie umsetzen lässt, hängt auch davon ab, wie üppig der neue mehrjährige Finanzrahmen der EU ausfallen wird. Über diesen werden die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Sondergipfel morgen in Brüssel beraten.
Der Bericht von Paul Vorreiter. Nach der Osterweiterung konnte es den Briten gar nicht schnell genug gehen mit der EU-Freizügigkeit. Die Briten warben aktiv um billige Arbeitskräfte aus Osteuropa und erlebten daraufhin eine neue Einwanderungswelle, vor allem aus Polen. Beim Brexit konnte es vielen Briten dann nicht schnell genug gehen, diese Menschen wieder loszuwerden. Nun ist der Austritt vollzogen und die Regierung Johnson regelt die Einwanderung neu mit sehr harten Regeln. André Seifert aus London.
Schon am Ende des Jahres will Großbritannien die Tür für Billigarbeitskräfte schließen. Nach den Plänen des britischen Innenministeriums soll dann ein neues Einwanderungsgesetz in Kraft treten, das die bisher geltende EU-Freizügigkeitsregelung ablöst. Innenministerin Priti Patel sprach von einem bedeutenden Moment in der Einwanderungspolitik.
This is a very significant moment in the UK's immigration policy. This is the first time in decades the government.
Das erste Mal seit Jahrzehnten wird die Regierung die Kontrolle über die Einwanderung zurückgewinnen. Die Regierung wird nach dem EU-Austritt ein eigenes Einwanderungssystem auf die Beine stellen. Das heißt, wir werden die Einwanderungszahlen verringern. Dafür soll ähnlich wie zum Beispiel in Kanada oder Australien ein Punktesystem eingeführt werden. Wer ins Land will, muss demnach gut Englisch sprechen, ein Stellenangebot vorweisen können, entweder gut qualifiziert sein oder einen dringend gesuchten Job ausüben, zum Beispiel in der Krankenpflege. Für gutes Englisch gibt es zum Beispiel 10 Punkte. Ab insgesamt 70 Punkten wird die Einreise erlaubt. Kritik an den Plänen kommt aus der Opposition. Diane Abbott von der Labour-Partei befürchtet nun einen steigenden Personalmangel.
So for instance, if you look at social care,
wenn Sie zum Beispiel den Sozialbereich anschauen, dort wird es für Unternehmen sehr schwer, Arbeiter zu finden, vor allem in London und im Südwesten des Landes. Auch die britische Wirtschaft sorgt sich. Der Chef der Handelskammer Adam Marshall sagte, Unternehmen bräuchten auch in Zukunft ausländische Arbeitskräfte. Sowohl gering als auch hochqualifizierte. Innenministerin Priti Patel wies die Kritik zurück. Wenn ein Unternehmen einen Arbeiter einstellen will, zum Beispiel einen Bauarbeiter, dann wird der natürlich nach wie vor ins Land kommen können. Es ist lächerlich zu unterstellen, wir würden die Grenzen komplett dicht machen. Wer zurzeit in Großbritannien arbeiten darf, der darf das auch in Zukunft tun. Darauf hatte sich die Regierung in London mit der EU geeinigt. Experten schätzen aber, dass rund 70% der Arbeiter, die noch unter alten Bedingungen aus der EU nach Großbritannien kamen, in Zukunft nicht mehr einreisen dürften.
André Seifert über die neuen britischen Einwanderungsregeln. Frederick Willem de Klerk galt als großer Verfechter der Apartheid, als er Ende der 80er Jahre Südafrikas Staatspräsident wurde, um sich dann sogleich an ihre Aufhebung zu machen, wofür er später zusammen mit Nelson Mandela mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Jetzt hat derselbe Frederick Willem de Klerk gesagt, die Apartheid sei kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen. Es folgte ein Proteststurm und dem wiederum rasch de Klerks Entschuldigung. Aber der Geist ist aus der Flasche. Südafrika führt eine kritische Grundsatzdebatte über die Versöhnungspolitik und ihre Folgen. Der Beitrag von Leonie March.
De Klerk solle der Friedensnobelpreis aberkannt werden. Das fordert eine Handvoll Demonstranten, die sich vor der Stiftung des Ex-Präsidenten in Kapstadt versammelt hat. Sie sprechen für viele Südafrikaner. Denn es war nicht das erste Mal, dass de Klerk die Apartheid relativiert hat. Seine jüngsten Äußerungen spalten Südafrika weiter, statt es zu einen. Frieden stiften hört sich anders an. Zwar hat sich de Klerk entschuldigt, aber diese Entschuldigung sei halbherzig, hohl, schlicht unglaubwürdig, urteilen Kommentatoren am Kap. Das war kein Sinneswandel de Klerks oder seiner Stiftung, sagt Politikwissenschaftler Kaya Setole in einem Fernsehinterview. Es war reine PR, mit der sie auf den öffentlichen Druck reagiert haben. Viele Leute wünschen, das sei alles nie gesagt worden. Aber ich finde es wichtig zu wissen, was de Klerk und Teile der weißen Minderheit bis heute wirklich denken, statt sich vorzumachen, dass wir tatsächlich in der Utopie leben, die uns bei der demokratischen Wende 1994 vorschwebte. Südafrikas Traum einer Regenbogennation hat sich nicht erfüllt. 30 Jahre nach der Freilassung Nelson Mandelas aus dem Gefängnis bleibt die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht gespalten. Der Rassismus ist in vielen Köpfen weiter fest verankert. Weiße verdienen im Durchschnitt immer noch ein Vielfaches ihrer schwarzen Mitbürger. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist riesig. Der politischen Befreiung ist keine wirtschaftliche gefolgt. Deshalb wird der friedliche Übergang zur Demokratie nun kritisch unter die Lupe genommen. Die Bedingungen, die die weiße Minderheit unter de Klerk damals in den Verhandlungen gestellt hat, die Garantie vieler ihrer Privilegien, Straffreiheit und Versöhnungspolitik. Die Frustration und Wut vieler Leute rührt von dem Gefühl her, dass nie wirklich Gerechtigkeit geübt worden ist, sagt Kaya Setole. Die Leute, die anderswo vor Gericht gestanden hätten, sind nun auch noch so dreist zu sagen, es sei damals alles nicht so schlimm gewesen. Mit dieser Unfähigkeit, den Opfern der Apartheid mit Mitgefühl zu begegnen, müssen wir uns auseinandersetzen. Verfahren nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse wären rückblickend besser gewesen als die vielgepriesene Wahrheits- und Versöhnungskommission, meinen einige. Andere betonen, die Bemühungen um eine echte Versöhnung hätten weitergehen müssen, so wie Michael Lapsley, ehemaliger Anti-Apartheid-Aktivist und Gründer des Instituts zur Heilung von Erinnerungen. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission war eine Starthilfe für uns, sagt Lapsley in einem Fernsehinterview. Sie hätte der Beginn einer nationalen Initiative sein sollen, die in jede Stadt, in jedes Dorf kommt. Aber das ist nicht passiert. Außerdem hat unser demokratischer Staat dabei versagt, jene zu verurteilen, denen keine Amnestie gewährt wurde.
Der Beitrag von Leonie March aus Südafrika. Und Milena Reimann ist bei mir im Studio. Sie hat die Presseschau von morgen.
Ja, in den Kommentaren geht es zunächst um die vom Kabinett beschlossene Grundrente. Der Kölner Stadtanzeiger nennt den Beschluss einen klugen Kompromiss. Die SPD hat der Union eine Grundrente abgetrotzt, die mehr als ein Feigenblatt ist und ihren Namen verdient. Die Union hat verhindert, dass sich die Sozialdemokraten mit ihrer eigenwilligen Idee durchsetzen konnten, die Grundrente unabhängig von einer Bedürftigkeit ihrer Bezieher zu bezahlen. Wer lange gearbeitet und wenig verdient hat, soll im Alter nun mehr zum Leben haben als die Sozialhilfe. Die Grundrente macht unsere Gesellschaft ein Stück gerechter. Die Rheinische Post aus Düsseldorf glaubt, die SPD wird sich die Grundrente ohne Vermögensprüfung als großen Erfolg an die Brust heften. Politisch Kapital wird sie kaum daraus schlagen können. Viele, die auf die Grundrente hoffen, werden angesichts der mageren Erträge enttäuscht sein. Die Taz merkt an, die jahrelangen Diskussionen über die Grundrente haben den Blick auf das Wesentliche verstellt. Wie kann es eigentlich sein, dass im reichen Deutschland so viele Rentner arm sind? Diese Debatte wird kaum geführt, stattdessen lieber auf die Demografie verwiesen. Dabei arbeiten momentan so viele Menschen wie noch nie. Der große Schwung der Rentner kommt erst noch. Kommentiert wird auch die Lage in Thüringen, wo immer noch ein Weg zu einer stabilen Regierung gesucht wird. Zum Rückzug der ehemaligen CDU-Ministerpräsidentin Lieberknecht als Übergangskandidatin schreiben die Westfälischen Nachrichten aus Münster. Ihr Rückzug ist sicher auch ein Signal, in die eigenen Reihen endlich in die Puschen zu kommen. Nicht nur zum Wohle der eigenen Partei, sondern zuvorderst zum Wohle Thüringens. Nicht alle dort haben den Ernst der Lage offenbar schon begriffen. Je länger das Chaos in Erfurt andauert, umso tiefer sinkt auch die Bundes-CDU in den Thüringen-Sumpf. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg glaubt, je stärker sich die CDU an einer Lösung interessiert zeigt, desto milder wird die Strafe durch die Wähler ausfallen. Die Totalblockade der letzten Wochen dagegen führt zügig zur 5%-Hürde. Die Thüringer CDU und FDP haben das Land bis auf die Knochen blamiert. Alleine deshalb stehen sie jetzt in der Pflicht, aufzuräumen.
Milena Reimann war das mit den Kommentaren, die Sie morgen in den Zeitungen lesen können. Das war der Tag im Deutschlandfunk, zuletzt mit Christine Heuer im Studio. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.